SRF 3.
Warzenexperten rechnen mit einem baldigen Militärschlag auf Syrien. Empörung, das Urteil gegen einen Vergewaltiger in Indien ruft Proteste hervor. Erfolg, der Mountainbiker Nino Schurter gewinnt an der WM in Südafrika Gold. Das Wetter heute Abend zunehmend, morgen im Norden wechselnd, bewölkt und stellenweise nass. Info 3 am Mikrofon ist Patrick Seiler. Beim eidgenössischen Schwingfest in Burgdorf hat sich Schwingerkönig Kilian Wenger zwar bereits am Vormittag mit einem gestellten und einem verlorenen Gang aus der Entscheidung verabschiedet. Dafür dominieren andere Berner das Fest und begeistern das Publikum. Live aus der Emmental Arena, Christoph Stärchen.
Der vierte Gang und damit die Hälfte des Schwingfestes ist noch nicht ganz vorbei. Die besten Schwinger stehen im Moment noch im Einsatz. Noch eine Paarung steht, da ist man im Moment dran. Martin Koch gegen Christian Stucki, der Berner, der das Zwischenklassement nach drei Gängen angeführt hat. Aber jetzt kann man schon sagen, dass heute Abend einige Berner die Zwischenrangliste anführen werden oder zumindest ganz vorne dabei sind. Einer von ihnen ist Bernhard Kempf, der 25-jährige Sigriswiler. Er hat vier Gänge gewonnen heute, also alle vier, unter anderem auch gegen Schwingerkönig von 2001, gegen Arnold Vorer. Er ist der Überraschungsmann.
Ja, für mich war der erste Gang ist für mich so wichtig gewesen, gegen einen Leinbacher. Ich wusste, wenn ich ihn gewinnen kann, habe ich einen guten Start. Dann habe ich schon gegen Eikenos gewonnen. Das ist ein super Gang. Und von dann an ist es ja, läuft.
Überraschungsmann Bernhard Kempf ist selber ein bisschen überrascht über seine vier Siege.
Ja, schon ein bisschen. Ja. Also, dass ich jetzt gerade vier gewonnen habe, das hätte ich doch nicht gedacht.
Auch Arnold Vorer hat sich wie Kilian Wenger aus der Entscheidung verabschiedet. Natürlich ist der König von 2001 enttäuscht. Nach der Niederlage gegen Überraschungsmann Kempf hat er mit dem Ausgang des Festes aber nichts mehr zu tun. In der Niederlage denkt Arnold Vorer auch an den amtierenden Schwingerkönig Kilian Wenger.
Ich tut der Kieler leid, ich weiss, es ist das eigene Schwingen und ja, es ist ein enormer Druck. Und, ja, tut mir leid. Alter.
Das sagt also Arnold Vorer und im Moment immer noch im Gang die Begegnung zwischen Martin Koch und Christian Stucki. Und Stucki gewinnt in diesem Moment diesen Gang und damit ist die Hälfte des Schwingfestes vorbei. Und man kann sagen, mit Bernhard Kempf, Matthias Sempach und Christian Stucki führen gleich drei Berner das Gesamtklassement nach dem halben Tag ungeschlagen an.
Wir kommen später in dieser Sendung noch einmal auf das Schwingfest zurück und fragen, woher die Begeisterung dem Schwingsport gegenüber stammt. Jetzt aber Roland Luder mit den Nachrichten.
Nachdem die letzten UNO-Chemiewaffenexperten Syrien verlassen haben, rechnen Beobachter mit einem baldigen Militärschlag gegen das Regime in Damaskus. Nachrichtenagenturen zufolge haben mehrere Staaten ihre Bürger vor Reisen in den benachbarten Libanon gewarnt oder gar dazu aufgefordert, das Land umgehend zu verlassen. Zahlreiche Flüchtlinge überquerten inzwischen die Grenze zum Libanon, unter ihnen auch viele Unterstützer der Regierung. Unterdessen forderte der russische Präsident Putin die US-Regierung erneut eindringlich zum Verzicht auf einen Angriff gegen Syrien auf. US-Präsident Barack Obama dagegen bestätigte erstmals, er erwäge einen Militärschlag. Die BDP Schweiz hat ihre Parolen zu den anstehenden Volksabstimmungen gefasst. Die BDP-Delegierten sagten klar Nein zur Aufhebung der Wehrpflicht. Ein doppeltes Ja empfiehlt die Partei bei der Liberalisierung der Öffnungszeiten von Tankstellenjobs und beim Epidemiengesetz. Erst Ende November stimmt das Volk über die 1:12 Initiative der JUSO ab. Diese Initiative wird von der BDP klar abgelehnt. Auch die Delegierten der christlich-sozialen Partei CSP haben Parolen gefasst. Sie sagen Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht. Der Beschluss an der Delegiertenversammlung fiel allerdings erst nach intensiven Diskussionen, wie die Partei mitteilt. Weiter sagen die CSP-Delegierten Nein zur Liberalisierung des Arbeitsgesetzes für die Tankstellenjobs und Ja zum Epidemiengesetz. An der Mountainbike-Weltmeisterschaft im südafrikanischen Pietermaritzburg hat das Schweizer Team zwei Medaillen gewonnen, Nino Schurter holte zum dritten Mal Gold im Cross Country und Esther Süß erstmals Bronze in dieser Disziplin. Das Wetter: heute Abend ziehen Wolken auf, vereinzelt fällt etwas Regen. Morgen ist es bei 21 Grad wechselnd bewölkt und vor allem an den Voralpen zeitweise nass.
Info 3 Abend.
Sind 3 Jahre Jugendarrest genug für eine mörderische Vergewaltigung, für ein abscheuliches Verbrechen, wie es Indiens Premierminister Manmohan Singh nannte? Der junge Mann, der zusammen mit seiner Clique eine junge Studentin so schwer vergewaltigte, dass sie später an den Folgen daran starb, ist von einem Jugendgericht verurteilt worden. Zu einer viel zu milden Strafe, wie viele meinen. Aus Neu-Delhi, Jürgen Webermann.
Vor dem Jugendgericht in Neu-Delhi ein Aufruhr von Demonstranten und Journalisten. Nach 5 Stunden Sitzung ist das Urteil klar. 3 Jahre in einer Besserungsanstalt und danach wird die Akte des jungen Angeklagten voraussichtlich gelöscht, um ihm eine Rückkehr ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Ein Urteil, das umgehend viele Inder empört. Immer wieder hatten Demonstranten gefordert, den Angeklagten als volljährig zu behandeln. Auch die Mutter des Vergewaltigungsopfers, die an den meisten Verhandlungstagen anwesend war, stellte heute unter Tränen klar, dass sie enttäuscht ist vom Ausgang des Verfahrens. Der Vergewaltigungsfall hatte schon im vergangenen Dezember in ganz Indien für einen Aufschrei gesorgt, vor allem nachdem die grausamen Details bekannt wurden. Insgesamt 6 Männer sollen die 23 Jahre alte Studentin, die gerade gemeinsam mit ihrem Freund aus dem Kino kam, in einen Bus gelockt, dort stundenlang vergewaltigt und so schwer misshandelt haben, dass sie darauf im Krankenhaus starb. Einer der Angeklagten wurde 4 Monate später tot in seiner Zelle gefunden. Die Umstände sind bis heute unklar. Die übrigen Männer, die zur Tatzeit volljährig waren, dürften ebenfalls bald verurteilt werden. Ihnen droht die Todesstrafe. Der jetzt verurteilte, inzwischen 18-Jährige, stammte aus ärmsten Verhältnissen aus einem benachbarten Bundesstaat und hatte wie so viele sein Glück in der Stadt gesucht, als Handlanger in verschiedenen Jobs gearbeitet und war dann auf die schiefe Bahn geraten. Das Vergewaltigungsopfer dagegen stand für den Traum vieler Inder, durch Bildung und harte Arbeit aufzusteigen in die Mittelschicht. Das hat den Fall so symbolisch gemacht. Doch ob der Aufschrei danach wirklich etwas verändert hat, das bezweifeln viele Menschen in Indien. Erst am vergangenen Wochenende wurde eine Journalistin in Mumbai von mehreren Männern vergewaltigt. Angesichts solcher Schlagzeilen fühlen sich viele Frauen nicht sicher im eigenen Land, so auch diese Kollegin des Opfers von Mumbai. Das, was in Delhi und Mumbai passiert ist, geschah direkt vor unserer Haustür. Wir reden deshalb vor allem über solche Fälle, aber es geschieht überall in Indien, auch auf dem Land. Das macht es so bedrückend. Die meisten Opfer trauen sich nicht, Vergewaltigungen zu melden. Zu oft haben Polizei und Justiz die Täter einfach freigelassen. Mädchen und Frauen werden nach einem solchen Verbrechen dagegen häufig geächtet. Und an diesem Problem, so die einhellige Meinung, dürfte auch das jetzige Urteil von Neu-Delhi erst einmal nichts ändern.
Info 3 Abend.
Sri Lanka. Das Land sei auf dem Weg, ein autoritärer Staat zu werden. Das die ernüchternde Bilanz von UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay. Sie besuchte Sri Lanka während einer Woche. Ihre Kritik an den sri lankischen Machthabern ist unverhohlen und deutlich. Ihr Besuch im Land sei von den Behörden massiv gestört worden. Auslandredaktor Franco Battel.
Der diplomatische Jargon bietet unendlich viele Varianten, Kritik zu kaschieren oder nett zu verpacken. Diesen Versuch unternahm Menschenrechtskommissarin Navi Pillay gar nicht erst. Die sri lankische Polizei und Armee hätten Leute, mit denen sie während ihrer Reise sprechen wollte, bedroht und eingeschüchtert, und zwar vor und nach ihrem Besuch. 2009 beendeten die Regierungstruppen den langjährigen Krieg auf Sri Lanka gegen die Tamil Tigers äußerst blutig. In der Endphase wurde beinahe 500.000 Menschen vertrieben, die Kämpfe forderten Zehntausende Tote, die meisten von ihnen waren tamilische Zivilisten. Die Aufklärung der damals begangenen Kriegsverbrechen komme kaum vorwärts, bilanziert Pillay jetzt. Noch immer wüssten tausende Familien nichts über das Schicksal von verschollenen Angehörigen. Dass die Armee, die selber schwerster Menschenrechtsverletzungen beschuldigt wird, mit der Aufklärung solcher Verbrechen beauftragt wurde, schaffe kein Vertrauen. Schwer traumatisierte Überlebende würden sich selbst überlassen. Und internationale Organisationen, die Hilfe bieten wollten, würden systematisch behindert. Opfer von Folter, die vor Gericht gegen Peiniger aussagen, verfügten über keinen Zeugenschutz und seien bedroht. Doch Pillai kritisiert die Lage auf Sri Lanka auch ganz grundsätzlich. Das Land werde unter Präsident Mahinda Rajapaksa zunehmend autoritär regiert. Der Krieg sei zwar seit 4 Jahren zu Ende, doch seither werde die Demokratie untergraben, der Rechtsstaat erodiere. Heute, kurz vor ihrem Abflug, wusste die hohe UNO-Repräsentantin eigentlich nur etwas Positives zu berichten. Mit internationaler Hilfe habe die Regierung Rajapaksa zahlreiche zerstörte Häuser, Straßen oder Brücken wieder aufbauen lassen. Für einen dauerhaften Frieden reiche das bei weitem nicht. Ende September wird sie dem UNO-Menschenrechtsrat ausführlich Bericht erstatten.
So viel Info 3 für heute Samstag. Nachzuhören gibt es die Sendung unter srf.ch. Am Mikrofon und verantwortlich heute Patrick Seiler.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.